Das Jazzgespräch.
Hallo, ihr da draußen zu unserem zweiten großartigen Teil von Sons and Daughters of the Beach, wie der Wolfgang diese Beach, diese lustige Folge genannt hat. Die ist uns nämlich so lang geworden, dass wir sie abbrechen mussten und heute weitermachen. Aber es hat echt Spaß gemacht. Hallo Stefan.
Hallo Dieter, wer ist Wolfgang?
Wer ist Wolfgang? Scheiße, wer ist Wolfgang? Habe ich Wolfgang gesagt?
Ja.
Zu dir? Oder?
Nein, du hast gesagt, der Wolfgang hat die Sendung so genannt.
Der Wolfgang. Oh Scheiße, ich fange mal nochmal an. Wie komme ich auf Wolfgang?
Ich weiß es nicht.
Sollten wir ja fast verlassen. Okay. Also, es geht los. Und 1, 2, 3. Liebe Leute da draußen, liebster Stefan, willkommen zu unserer wunderbaren zweiten Folge von Sons and Daughters of the Beach, wie du dieses großartige Machwerk genannt hast. Es hat einfach extrem lang gedauert, weil viel zu sagen war und heute setzen wir fort. Hallo.
Ja, hallo. Hallo Dieter. Das stimmt, wir haben wirklich viel dazu zu sagen gehabt und wir werden auch heute viel dazu zu sagen haben. Also die Sendung wird nicht nur 10 Minuten dauern, davon bin ich überzeugt. Wir werden relativ normale Gesprächszeit haben. Vielleicht noch für alle, die Folge 1 oder den Teil 1 nicht gehört haben, worum geht's heute, Dieter?
Naja, es geht um ein Thema, das uns beiden, wie man bereits beim ersten Mal gemerkt hat, sehr am Herzen liegt, nämlich die großartige Platte von Miles Davis, Beaches Brew, Aufbruch in den Electric Jazz, Aufbruch in die Fusion-Zeit. Ja, und da haben einige großartige Musiker mitgespielt, teilweise sogar ihre Karrieren begründet. Und wir wollen uns anschauen, was die zur Zeit von Beaches Brew gemacht haben und was sie danach gemacht haben.
Genau, und hiermit setzen wir fort. Also vielleicht noch ein Wort zum Vision Orchestra. Das haben wir tatsächlich in Folge 12 ausgiebig behandelt. Und ich würde sagen, das können wir heute auslassen, obwohl es hier natürlich 100% reinpasst.
Ja, vielleicht sei dazu erwähnt, dass es da schon sehr, sehr interessante und eigentlich sich geradezu aufs Auge drückende Parallelen gibt. Nämlich einerseits Weather Report, wo sich zwei Beaches Brew-Musiker, die schon genannt wurden, eben zusammengetan haben und dann über ein Jahrzehnt lang, würde ich sagen, mal so rund sagen, großartige Platten miteinander gemacht haben, nämlich der Joe Zawinul No Leben und der Wayne Shorter. Letztendlich, dass im Vision Orchestra was sehr Ähnliches passiert ist, aus meiner Sicht auch zumindest zwei Beaches Brew-Musiker, nämlich der John McLaughlin und in dem Fall der Billy Cobham. Der ist zwar nicht in der Kerntruppe dabei bei der Beaches Brew, aber er hat bei den Sessions meines Wissens eine bedeutende Rolle gespielt.
Also ich habe ihn hier stehen als Besetzung.
Hast du ihn sogar als Besetzung stehen? Gut, also ich sehe ihn jetzt gerade mal auf die Schnelle auf der Platten nicht stehen, aber vielleicht bin ich gerade schasaugert. Jedenfalls ist es sozusagen quasi mindestens die zweite Formation, die dann eigentlich über mehrere Platten lang Großartiges geleistet hat. Wie du richtig sagst, haben wir das ja eh schon gewürdigt.
Ja, aber wenn wir schon dabei sind, dann bleiben wir noch kurz beim Billy Cobham. Da hatten wir auch ein Album, das heißt Spectrum, also im Jahr 73 war ein großer, großer Erfolg. Und das Stück Stratus, das hat, glaube ich, jeder schon mal gehört, auch wenn er jetzt das nicht zuordnen kann.
Ja, ja. Und das ist wiederum für mich zum Beispiel, für jeden, der es kennt und jetzt im Ohr hat, weil es ist auch ein echter Gassenhauer gewesen, das schließt für mich wirklich nahtlos an Beaches Brew.
Also ja, absolut. Ich gebe da vollkommen recht.
Das ist nämlich die Beaches Brew-Mentalität, aber auch gleichzeitig sozusagen, wie soll ich sagen, noch eingängiger gemacht. Es ist noch mehr Ohrwurm geworden. Und das ist genau das, was ja eigentlich der Jazzrock bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, sehr wohl wollte. Er wollte sich anbiedern, nämlich jetzt nicht anbiedern sozusagen an die Beliebigkeit, sondern er wollte sich anbiedern an die Hörgewohnheiten der Leute. Er wollte den Jazz sozusagen richtig penetrant, ohrwurmartig in die Köpfe der Rezeptionsgemeinschaft reinbringen. Und das ist auf jeden Fall mit Spectrum genial gelungen.
So ist es. Die Nachfolgealben waren ja dann ja.
Genau.
Zweite Hälfte der 70er Jahre. Diese Phase haben wir schon oft als nicht sehr qualitätssicher erfahren.
Ja.
So, aber du hast es jetzt, hast jetzt 100-mal die Weather Report erwähnt und den Joe Zawinul. Dann gehen wir doch mal zur Weather Report und zum Joe Zawinul. Ich habe das Solo-Album entdeckt von Joe Zawinul. Ich glaube, das erste Album, Zawinul, ja, aus dem Jahr 1970. Übrigens an der Trompete Woody Shaw, womit wir jetzt wieder den Kreis zur Freddie Hubbard-Folge schließen. Das Album war für mich eine Überraschung. Du weißt warum, ja, weil ich habe immer ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Zawinul gehabt und auch zu Weather Report, aber das Album war eine Überraschung für mich, weil es mir wirklich gut gefallen hat. Ja, ich habe es gehört, am Kopfhörer war unterwegs und dann denke ich mir, also das klingt wie Bitches Brew, nur die Trompete ist nicht von Miles Davis, ja. Und dann schaue ich, welches Stück es ist, wo es In a Silent Way. Mhm. Ich bin dann durch Recherchieren draufgekommen, In a Silent Way ist eigentlich vom Joe Zawinul, gestohlen von Miles Davis, mehr oder weniger. Das Einzige, was man dem Album ankreiden muss, ist das hässliche Cover.
Also lass uns sozusagen quasi über das Cover streiten, weil ansonsten könnte man überhaupt nicht darüber streiten, weil inzwischen bist du da eh hingelangt, wo ich immer gesagt habe, du hörst mir zu wenig zu und du hörst zu wenig Musik, weil dieses Album ist mit Sicherheit eines der schönsten Alben, die überhaupt jemals in der Jazzgeschichte entstanden sind. Und es ist rundum gut. Ich freue mich, dass du auch sozusagen jetzt zu den Freunden dieser Platte gehörst. Und das Einzige, wo ich mich jetzt bei dir unterscheide, ich finde eigentlich diesen riesen Schädel mit den sich reichlich wenig auf dem Haupt des Joe befindlichen Haaren, das schaut irgendwie alles so richtig schräg aus und auch dazu ist das Ganze so in Tintenfischgrau gehalten. Also ich mag alles an diesem Album, wenn man es als eine frühere 70er-Jahr-Vinylpressung besitzt, so wie ich. Die Platte ist einfach nur schön. Und da, wo die Shaw klingt auf der Platte, aber sowas von out of this world, das kann übrigens auch in anderen Zusammenhängen, dass ich mir manchmal denke, wann er Beaches Brew-artig sein wollte, dann war er das fast besser als der Miles Davis auf der Trompete.
Ja, das kann schon sein, ja. Du hast recht.
Ja.
Ja, also wie gesagt, eine große Überraschung und kommt demnächst aus Barcelona.
Schön.
In meine Wohnung.
Ich freue mich, dass du es auch hast und du wirst sehen, es ist, wenn man es auf Vinyl sich nochmal durchhört, es ist nämlich auch eine wirklich sehr, sehr gute Aufnahme. Und wenn du eine gute Pressung erwischst, dann ist es ein großes Vergnügen.
Na, hoffen wir darauf. Ja, Weather Report. Das Bandprojekt von Zawinul, Wayne Shorter, Miroslav Vitus.
Also der Miroslav dabei. Vitus, warte eine Sekunde, der Miroslav Vitus, da sollte man zumindest erwähnen, dass der bei Weather Report so eine Rolle gespielt hat. Bei Miles Davis, er hat mit Miles Davis das eine oder andere Mal gespielt, spielt aber bei der Bitches Brew definitiv keine Rolle. Ich möchte trotzdem dazu sagen, dass für mich, weil ich sprach ganz am Anfang unserer heutigen Folge von genialen Abklatschen der Bitches Brew. Wenn es Abplatten gibt, die ich sozusagen assoziativ, wenn ich irgendwo thematisch was aus der höre, wenn ich die sozusagen, wo ist die größte Verwandtschaft zwischen anderen Platten und der Bitches Brew, dann ist es für mich die Platten von Miroslav Vitus, The Infinite Search.
Aus dem Jahr 1970, super Album. Findet übrigens auch Eingang in unsere Playlist, die wir für diese Sendung ja begleitend gestalten. Mit Freedom Jazz Dance. Jo, Miroslav Vitus hat auf der Platte den John McLaughlin gebeten, mit ihm zu spielen, den Herbie Hancock, zu dem werden wir dann auch noch kurz was sagen, und dann checkte Jeanette.
Genau.
Aber er war im Teil vom Weather Report. Zawinul, Shorter, wer war am Schlagzeug bei Weather Report?
Bei Weather Report am Schlagzeug? Gute Frage. Bin ich jetzt in der Sekunde auch überfragt?
Sind wir überfragt, macht nichts. Sag doch mal was zu Weather Report. Es gibt ein erstes Album, das hochgelobt wird. Es gibt Sing the Battery Electric, das ist, glaube ich, zweites Album, das hochgelobt wird. Es gibt ein Pringo and Jazz Guide, 1001 bestes Album, Mysterious Traveler. Mit dem konnte ich eigentlich weniger anfangen. Aber bitte.
Also, zu Weather Report habe ich immer das Problem, dass ich sage, ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, weil irgendwann einmal müssen wir definitiv über diese geniale Formation ein gesamtes Jazzgespräch machen, weil die haben, wie ich schon gesagt habe, aus meiner Sicht ein rundes Jahrzehnt ist nicht, das ist ein halbes Jahrzehnt. Das ist so Anfang der 70 bis 75, haben die eine Scheibe nach der anderen gemacht. Du hast jetzt bereits die Mysterious Traveler genannt, dann sage ich die Black Market Cat, jedenfalls auch dazu Heavy Weather. Also 5, 6 Platten, die einfach ganz, ganz großartig waren und auf extrem hohem Niveau schon durchaus das geprägt haben, was sicher auch andere gemacht haben, was aber sie zumindest sich auf die Fahnen geheftet haben, und das würde ich ihnen auch lassen, nämlich der Begriff Collective Improvisation. Haben der Joe Zawinul und der Wayne Shorter immer gesagt. Also der Zawinul hat es dann meistens in seinen Interviews geradezu Ceterum censeo-mäßig von sich gegeben. Bei uns ist nicht so, dass das einer nach dem anderen improvisiert, sondern wir improvisieren alle miteinander gemeinsam. Da ist was dran. Und das spürst du auch auf diesen ersten 5 Platten, die wir jetzt eh schon gesamthaft gesagt haben, teilweise begleitet von genialen Mitmusikern. Es hat am Bass gab es Wechsel, es kam nach dem Miroslav Vitus dann der geniale Jaco Pastorius zum Zug, und da wurden dann Weather Report überhaupt super berühmt, zu einer Supergroup, die quer durch den Erdball und vor allem auch in Asien, in Japan und Ähnliches zu einem echten Kultstatus gekommen sind. Ich kann nur sagen, die längste Zeit habe ich dich sozusagen versucht, zu einem Fan zu machen. Langsam wirst du ja eh warm mit Weather Report. Alle genannten Platten sind für mich so, dass ich mich wirklich schwer, wenn ich mich entscheiden müsste, welche nehme ich auf die Insel mit, dann würde ich nicht wissen, welche ich von diesen genannten nicht mitnehme. Sie sind nämlich alle, haben alle ihre Höhepunkte. Und das Birdland, das die meisten Leute kennen, ist zwar eine geniale Nummer, aber für mich definitiv nicht das Spannendste, was sie gemacht haben.
Das liegt wahrscheinlich auch an meinem gespaltene Verhältnis zu Weather Report, dass das Album, das ich mal hatte, das einziges Album, das ich hatte, war das Live-Album, Doppelalbum 830 aus dem Jahr 1979. Und es ist mir so auf die Nerven gegangen, dass ich es irgendwann verkauft habe. Und erst vor kurzem habe ich Sing the Party Electric erstanden. Und es wird vielleicht auch das eine oder andere noch dazukommen. Aber das ist nicht der beste Einstieg zu Weather Report. Alphonse Mousson war zumindest in der Gründungsphase am Schlagzeug.
Ja, genau.
Ja.
Alphonse Mousson, ja.
Ja. Gut, also Weather Report, liebe Leute, ihr habt es gehört, heben wir uns für eine eigene Folge auf, wann immer das sein wird. Wir haben, glaube ich, noch einen E-Piano-Spieler offen von unserem Trio, und zwar den Chick Corea.
Naja, ich würde so sagen, der Chick Corea, da gibt es jetzt ganz, ganz viele zu sagen. Vielleicht nehmen wir noch vorweg der Herbie Hancock. Die Frage ist, der Herbie Hancock hat zu der Zeit auch ganz, ganz spannende und wichtige Sachen gemacht. Aus meiner Sicht eben Wandishi oder überhaupt den Wandishi-Zyklus, Wandishi Crossings und Fat Albert Rotunda, wobei die Fat Albert Rotunda noch stärker dem klassischen modalen Bebop-artigen verhaftet ist, aber Wandishi und Crossings schon sehr, sehr stark mit der Bitches Brew verhaftet sind. Ich wollte es einfach erwähnt haben, weil wenn wir uns dem Chick Corea zuwenden, dann könnte es sein, dass wir ein bisschen ausufern, weil der hat wirklich etwas sehr, sehr Spannendes gemacht. Er hat auch ein Projekt gemacht nach der Bitches Brew.
Darf ich nur kurz die Unterbrechung zum Herbie Hancock auf die Folge 28 hinweisen? Die haben wir dem Herbie Hancock gewidmet. Da haben wir uns ausführlich mit seinen Alben auch beschäftigt. Du hast Wandishi erwähnt, Crossings, glaube ich, ist jetzt nicht gefallen. Auch ein sehr geniales Album aus dem Jahr 1972, das sehr, sehr beeinflusst sein dürfte von Bitches Brew.
Genau, ich habe es erwähnt. Ja.
Also ist okay, sorry.
Aber ansonsten bin ich trotzdem ganz, ganz begeistert davon, wie wunderbar du hier sozusagen Querverlinkungen setzt zu unseren anderen Folgen, die genauso
wertvoll sind. Es geht jetzt schon, ne?
Ja, großartig. Ganz gut. Ja. Na gut, aber damit zur Chicoria, der übrigens in dieser Phase eine absolute, am Peak seiner, an einem der Peaks der musikalischen Karriere war. Er hatte ja knapp davor ein paar ganz, ganz großartige, sehr, sehr schräge, Fridges-artige Platten gemacht, die wir, glaube ich, teilweise sogar schon erwähnt haben. Aber da hat er sich eigentlich eher, also was wir jetzt ansprechen sollten, glaube ich, ist eben die Return-to-Forever-Phase. Er hat interessanterweise nämlich...
Welche Fridges-Alben meintest du davor?
Oh Gott.
Die kenne ich möglicherweise gar nicht.
Ja, das muss ich jetzt, da müsste ich jetzt nachschauen, kann ich natürlich live nicht. Auf das kommen wir später zurück.
Na dann, schau dann nach, während ich wieder an Bord bin.
Während du da wieder an Bord bist, okay. Na dann, Stefan, ich sage nur mehr dazu, aus meiner Sicht gibt es bei der Return to Forever Phase die ersten zwei Platten, glaube ich, sind es gewesen, die noch gar nicht... nämlich Light as a Feather und Return to Forever, Anfang der 70er Jahre, die noch gar nicht unter dem Return to Forever Zyklus erfasst wurden, weil er hatte dann eine Band gegründet namens Return to Forever und hat mit der zwischen 73 und 75 Geniales geschaffen, wobei die schönsten Sachen sind möglicherweise Light as a Feather und Return to Forever gewesen, die noch unter seinem eigenen Namen gelaufen sind, aber definitiv vor allem eigentlich Light as a Feather, eigentlich beide, für mich ganz, ganz stark Peaches Brew-lastige Platten gewesen sind.
Also das erste Album ist auf ECM erschienen, heißt Chicoria Return to Forever. Ich nehme an, das ist noch unter dem Namen Chicoria. Das zweite Album heißt schon Chicoria and Return to Forever, Light as a Feather. Auf Polydor, glaube ich. Man muss dazu sagen, es sind beides Meisterwerke, absolute Meisterwerke. Und es ist eine absolute Kaufempfehlung, die ich jetzt hier ausspreche. Auch für mich selbst, weil ich habe gemerkt, dass meine Leiterfeder schon relativ krachig ist. Ja, ich muss sie mal waschen und dann schauen, ob ich sie nicht doch einmal kaufen muss. Lasst euch auch bitte nicht abschrecken vom Gesang von der Flora Purim, die Mitglied von Return to Forever ist die Ehefrau vom Alberto Moreira, zu dem wir dann auch noch kommen. Es ist wirklich wunderschöne Musik. Hat meines Erachtens mit Peaches Brew jetzt gar nicht so viel zu tun, musikalisch, ja, aber ist natürlich in dem Einflussbereich sehr wohl zu nennen.
Also für mich ist es interessanterweise neben der Infinite Search von Miroslav Vitus vielleicht sogar das, was am ehesten logisch ableitbar ist, aber das ist ja eben, wie gesagt, auch der Jazz, dass man da unterschiedlichster Meinung sein kann. Ich finde auch spannend, dass wir dann angefangen hat mit einem festen Ensemble, über das wir uns vielleicht später mal genauer unterhalten sollten, weil momentan sprengen wir ja gerade sämtliche Gürtel, dass er dann sozusagen quasi das, was bei Light as a Feather und Return to Forever so vorweggenommen wurde an Entwicklung, das hat er dann eben sehr konsequent mit seiner Formation auf den Alben Hymn of the Seventh Galaxy, Why Have I Known You Before, No Mystery und Romantic Warrior, das sind die vier, die dann nachgekommen sind, hat er sehr konsequent weiterentwickelt. Da war an der Gitarre ein gewisser Eldie Meola, einer meiner Lieblingsgitarristen bis heute.
Tatsächlich?
Ja, obwohl er natürlich in den späteren Jahren dann vor allem schnell gespielt hat, aber auch wenn er schnell gespielt hat, immer noch gut gespielt. Und auf diesen Platten, die unter Return to Forever gelaufen sind, hat er eigentlich sogar geradezu Geniales geschaffen. Am Bassis, weißt du's, wer da... unser schwerstgeliebter und bis jetzt selten noch irgendwo vor den Vorhang gezerrter, wie hieß er doch gleich, der da am Bass gespielt hat.
Weiß ich nicht, schau nach. Weil du Eldie Meola genannt hast, Mir ist es gerade eine neue Sendung oder der Inhalt einer neuen Sendung eingefallen, ah, die okay. wir machen. Wir haben heute schon mal Colosseum genannt und Soft Machine. Zum El Demiola fällt mir vor allem mal Focus ein.
Okay, warum Focus? Du meinst die Platte von...
Nein, nicht die Platte, die holländische Band Focus.
Aha, okay.
War da nicht El Demiola der Gitarrist?
Keine Ahnung, ich kenne die holländische Band Focus nicht.
Das ist schade, weil das ist absoluter Jazzrock at its best.
Okay, ja, na, wunderbar. Ja. Kommt auf meine Liste.
Ja. Ja, du schaust beim Schlagzeuger nach. Focus, niederländische Band, 1969 gegründet. Ich weiß nicht, warum ich jetzt den Aldi Miola da dazu tue. Nein, sorry, das war der Jan Ackermann, der da mitgespielt hat. Der
Ackermann, okay. Hast ja. du einen Hänger, Stefan? Muss ich dir irgendwie aushelfen? Ich kann jetzt gerade nicht, weil ich schaue jetzt gerade bei
Chicory. Nein, ich habe keinen Hänger. Ich habe gerade bei Focus nachgeschaut und Jan Ackermann. Aber ist eigentlich ein spannendes Thema, wenn wir uns einmal mit diesen ganzen Crossover-Bands beschäftigen.
Unbedingt.
Ja, El Demiola, ich habe ihn immer als sehr schnell spielenden Gitarristen im Kopf, als einen, bei dem ich immer den Eindruck habe oder den Wunsch habe, spürbar Noten weniger. Ja. Das ist vor allem in der Phase dann gewesen, in diesem Trio, das haben wir mal gehabt in einer der Sendungen mit dem Paco de Lucía, den ich persönlich lieber mag, weil ich den Flamenco gern habe, und dem Joe McLaughlin. Ja, El Demiola war für mich immer so verwurzelt.
Ja,
ja. Was, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, absolut, absolut. Nein, du, also vielleicht jetzt noch zwei Nachträge. Das eine ist, es ist am Bass, wie konnte ich es vergessen, der geniale Stanley Clarke. Neben dem Jaco Pastorius vielleicht der Bassist zu der Zeit, der am stärksten den Jazzrock geprägt hat, auch durch diese Art des Anschlags, durch das Daumenhämmern, das der Pastorius auf eine wunderbar flüssige Art und Weise gemacht hat und das den Clarke noch rhythmischer irgendwo durchgezogen hat.
Also wobei Bass, ja, Entschuldigung, dass ich dich jetzt vielleicht unterbreche, aber ist eigentlich eine wichtige Erkenntnis. Ja. Wir sind jetzt ja in einer Phase, wo der Kontrabass durch einen Electric Bass ersetzt wurde.
Ja.
Mhm. Und diese ganzen Namen, also Stanley Clarke, Jaco Pastorius, die haben alle E-Bass gespielt und keinen Kontrabass mehr.
Ja, richtig. Ja. Das ist es. Eigentlich ist es so gewesen, dass wenn du so willst, mit der Bitches Brew auch genau diese Phase im Electric Jazz eingeleitet wurde, wo einfach dann ganz konsequent ganz neue Techniken und Möglichkeiten am elektrischen Bass entstanden sind, die wieder darum stilprägend gewesen sind für den Electric Jazz. Und zwar durchaus nicht nur in ermüdender Art und Weise, sondern in einer sehr, sehr erfrischenden Art und Weise. Nachtrag, Stefan, zum Thema Chick Corea, die Platte, die ich gemeint habe, wo er sehr free spielt, wäre gewesen Now He Sings, Now He Sobs.
So, kenne ich.
Ja, er hat generell hat ein Trio damals um sich versammelt. Ich weiß nicht, ob da der Barry Altschul dabei war. Jedenfalls ein Trio, wo er parallel zu seinen Return to Forever-Geschichten, also ein bisschen früher, aber durchaus auch parallel, dann sehr, sehr anspruchsvollen Avantgarde-Jazz gemacht hat. Und da ist vielleicht einer der Höhepunkte eben Now He Sings, Now He Sobs.
Dann bitte auch sein erstes Album anhören. Tones for Jones Bones.
Ja, richtig. Auch aus dieser Zeit. Ganz eine großartige Sache. Ja.
Okay, ich gehe zurück zu unserer Liste. Wir sind jetzt eh schon im zweiten Teil lange. Das heißt, wir können noch ein bisschen reden.
Ich glaube, wir können es fertig machen. Also aus meiner Sicht. Mir wäre ein Anliegen, jetzt zum Beispiel noch den Erto Marrera zu erwähnen, weil wir den...
Wir haben noch jemand anderen, den Dave Holland, der ganz wichtig ist auf unserer Liste.
Lass mich beim Erto Marrera vielleicht nur deswegen den gleich hier mit abschließen, weil was der auf der Platte Free aus dem Jahr 1971 oder 1972 gemacht hat, ist im Wesentlichen thematisch den Chick Corea-Platten Light as a Feather und Return to Forever sehr ähnlich. Es sind sogar teilweise Return to Forever, die Nummer ist dort auch verewigt.
Richtig, ja.
Schwere, schwere Empfehlung. Sehr, sehr ähnlich, auch mit ähnlichen Musikern. Auch der Chick Corea spielt dort eine große Rolle. Die wahrscheinlich beste Platte vom Arturo Herrera und ein definitiv ganz eindeutiges Kind der Bitch.
So ist es. Fingers wenig, ein bisschen durchwachsen. Ja.
Aber auch schön. Auch worth having, würde ich sagen.
Jo, was hat eigentlich der Erto oder Aito Moreira später gemacht? Ist das dann auch in den 70er, zweite Hälfte 70er Jahre abgedriftet?
Der Erto Moreira war ja mit der Flora Burim meines Wissens verhaftet.
Die haben viele relativ miteinander gemacht.
Genau, ja. Genau. Und die haben eigentlich durchaus verdient, ganz, ganz viel gemacht für Ethno-Jazz, für den südamerikanischen Jazz. Also das ist schon alles sehr, sehr, ich mag's. Ich mag auch die Flora Burim mit ihren, eigentlich gerade auf der Light is a Feather, du hast gesagt irgendwo, das ist, auf der Return to Forever.
Auf beiden. Ja. Wunderschön.
Wunderschön. Also weil sie nämlich, später hat sie so richtig wunderschön auch südamerikanisch gesungen, brasilianisch, aber auf diesen Platten klingt sie oft so out of this world mit ihrer Art, wie sie ihre Stimme einsetzt, und das gefällt mir ausgesprochen gut, und das ist etwas, was sie auf eine ganz unique Art und Weise eigentlich macht. Großartig.
Ja. Leben die beiden doch?
Gute Frage.
Ich weiß es nicht. Ja. Es ist ihnen zu wünschen jedenfalls.
Definitiv, und uns auch.
Uns auch, natürlich.
Sie mögen noch viele feine Konzerte machen, aber ich habe schon lange nichts mehr von Ihnen auf Bühnen gesehen oder gehört, muss ich sagen.
Ja, das ist richtig. Sie haben auch schon ein gewisses Alter erreicht. Ich glaube, wir können jetzt langsam abschließen mit Dave Holland. Dave Holland ist, glaube ich, ist ein britischer Bassist. Du hast zwei Platten im Vorfeld auf unsere Liste gesetzt. Das eine ist, was ist das, Two Basses oder Double Bass.
Music for Two Basses, ja.
Music for Two Basses. Da darfst gerne du was dazu sagen. Mir war das zu mühsam.
Ich würde dazu sagen wollen, bevor wir dann zu der zweiten kommen, die man sicher ausführlicher besprechen kann. Es ist einfach eine interessante Musik und zeigt, wie sehr eigentlich auch der Dave Holland damals mit unterschiedlichsten, ähnlich wie der Chick Corea, mit unterschiedlichsten Formationen experimentiert hat. Weil die Platte, die wirklich sozusagen ein Bitches Kid ist, ist die, glaube ich, zu der du gerade jetzt was sagen wolltest, Stefan.
Ja, also Conference of the Bird, Album, das ich schon sehr, sehr lange kenne, auch dank dir, glaube ich. Ich habe es eigentlich nur auf CD. Ich habe es schon lange nicht mehr gehört, aber jetzt im Vorfeld wieder. Und vielleicht jetzt nur einen kleinen Exkurs. Also das ist ja das Maßgebliche für mich, warum wir diese Folgen, diese Sendungen machen, dass man dazu gezwungen ist, vielleicht zu viel gesagt, aber man wird dazu verleitet, Dinge zu hören, die man schon lange nicht mehr gehört hat. Und dabei kommt man dann auf andere Sachen, auf Querverweise und hört Musik und entdeckt vieles. Und das ist das eigentlich Spannende. Und das schätze ich so an unserem Podcast. Das ist ein Benefit für uns beide. Negativ fürs Geldbörsel, das haben wir auch schon öfter festgestellt. Aber letztlich ist es Investition in Qualität.
Ich bin voll bei dir, Stefan. In Wirklichkeit ist es so, dass die Musikindustrie längst diesen blöden Podcast hier fördern müsste. Sie müssten uns ja wirklich Gelder zahlen. Nicht, weil wir so viele Zuhörerinnen haben, sondern weil wir selber so extrem viel Geld hinein investieren in die Musikindustrie, weil wir ständig draufkommen, wir müssen uns noch mehr Platten und noch mehr Platten kaufen.
Ja, so ist es, ja. Aber zu dem Album The Conference of the Bird. Es ist, glaube ich, erschienen, warte, ich schau kurz, 1972 oder so.
Ja.
Also sehr, sehr im Anschluss eigentlich. Ich versuche jetzt nur gerade rauszufinden, wer da mitgespielt hat. Ah ja, ich habe es schon, der Anthony Braxton. Das ist ein Saxophonist, mit dem ich eigentlich sonst eher Abstand, von dem ich Abstand halte, eher, weil man der unheimlich mühsam vorkommt in seinen Werken als Leader.
Genialer Freechaser, sei nur dazu gesagt.
Genial. Also, ja, dann gibt es den Barry Altschuld, der ist heute schon mal gefallen.
Ja.
An den Percussions und der von mir hochgeschätzte Sam Rivers am Tenorsaxophon.
Ja, Gott, Sam Rivers. Da gäbe es viel zu sagen. Ja.
Da gibt es viel zu sagen. Vielleicht auch einmal eine eigene Sendung über den Sam Rivers. Das Kernstück ist natürlich Conference of the Birds auf diesem Album. Und ja, ist auch eine absolute Kaufempfehlung, würde ich mal sagen. Ja.
Unbedingt. Sicher eines der, ich sage mal, 50 wichtigsten Alben, die in der Jazzgeschichte entstanden sind. Lehne ich mich mal da mal hinaus. Und ich finde es auch so nett, der Titel sagt alles, Conference of the Birds. Der Dave Holland hat gesagt, er ist eines Nachts schlaflos sozusagen quasi oder wie auch immer zu früh aufgewacht und hat dann in einem Hotelzimmer, glaube ich, wahrscheinlich New York, das würde jedenfalls vom Klischee her passen, hat er einfach die Conference of the Birds, also den Vogelgesang wahrgenommen. Und der hat ihn inspiriert zu dieser Platte. Ich finde, ein wunderschönes Thema.
Und ein sehr schönes Cover im Übrigen.
Ja, stimmt. Ja. ECM-Platte, glaube ich, gell?
ECM-Platte. Mhm. Ja. Mhm. Also damit auch natürlich höchste Aufnahmequalität.
Ja. Jo. Naja, ich würde sagen, Stefan,
das war's für heute.
Das Thema haben wir sehr, sehr erschöpfend behandelt.
Ja. Ja. Ich hoffe, es war für euch alle was dabei. Eine Anregung einmal zum Reinhören und vielleicht auch das eine oder andere sich noch zuzulegen. Es gibt eine Playlist dazu. Da wird nicht alles zu finden sein, was wir heute besprochen haben. Das wäre zu lang. Zudem haben wir ja viele Alben auch in anderen Folgen schon besprochen und das gibt es dann auf dortigen Playlists zu finden auf Spotify, wie auch unseren Podcast und auf Apple sowie auf letscast.fm, also eine eigene Homepage, auf der man auch Feedback hinterlassen kann. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Schönen Nachmittag von mir. Tschüss.
Detto, ich darf mich anschließen. Alles Liebe, Bussi, Baba.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.